So, läuft.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
63.
So ist es.
Ja. Und wir fangen an mit Geburtstagsgruß. Doc W. hat nämlich heute Geburtstag.
Nee, der Weltreisende.
Richtig.
Der uns immer mitnimmt auf seine großen Reisen über den Teich.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Happy Birthday to you. Falls er uns noch versteht.
Genau.
Du sagst, du weißt der wievielte, aber du sagst es nicht?
Yep.
Hat das dir gesagt? Nee, sowas, also ein Geburtstag sagt man nicht selber an. Wir hatten das...
Xing.
Ah, hey. Die geheimen Netzwerke zur Erforschung privater Lebensdaten.
Genau.
Der herzlichen Glückwunsch, Doc W.
Mhm. Heute ist nämlich nicht Mittwoch.
Nee, heute ist Dienstag.
Dienstag.
Ja, wer auch ein Xing-Profil hat, kann das leicht überprüfen.
Ja.
Dass wir ein wenig aus der Zeit sind. Und zwar hat das zu tun mit den Wölfen.
Unserer Zeit voraus.
Ja. Also heute ist morgen, sozusagen.
Genau.
Gestern, wenn ihr uns morgen hört, reist ihr in die Vergangenheit.
Heute ist morgen gestern.
Genau. Hm? Na, mit den Wölfen hat das nämlich zu tun.
Ja, genau.
Ich muss nämlich morgen beruflich Wölfe besuchen. Also nicht echte Wölfe, sondern mehr so einen Experten, so einen Wolfsexperten. Mhm. So einen, der mit dem Wolf tanzt. Und zwar in der Lausitz, wo die Wölfe ja schon wieder gesichtet wurden. Ihr wisst, die Lausitz, das ist die Gegend, wo kaum noch Menschen wohnen, dafür aber mittlerweile Wölfe eingewandert sind. Und seit vielen Jahren beobachtet das dort ein Wolfsexperte. Und der kommt jetzt nach Karo, einem mittelkleinen Städtchen.
Gesagt, wir schlafen im kleinen Dorf.
Ja, wenn man das überhaupt sagen kann, dass es ein solches ist.
Ja.
Jedenfalls, da kommt er hin, erzählt was über die Wölfe. Und ich werde natürlich nicht versäumen, ihn mal nach Wölfen und Geocaching zu fragen.
Ja, wobei du meinst Rudelcachen.
Wolfsrudelcachen.
Ja.
Nee, ist ja interessant. Also, weil wenn es in der Lausitz Cacher gibt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann könnten die ja theoretisch Wölfen begegnen und sich zerfleischen lassen.
Das stimmt.
Und was macht man mit Caches? Also darf man die nicht mit Fleisch einreiben? Oder? Also,
ja, das wäre eine interessante Frage.
Gibt es da besondere Handlungsoptionen, wenn Wölfe in der Nähe sind?
Ja, aber interessant ist natürlich schon irgendwie so, dass man mal das thematisiert. Also es gibt ja tatsächlich Wölfe hier hin und wieder mal. Ne? Also es werden dann welche gesehen, sagen wir mal so. Die Dunkelziffer, die Dunkelziffer bei Wölfen ist sicherlich höher. Interessant ist aber sicherlich auch, was machst du denn, wenn dir so ein Wolf gegenübersteht des Nachts im Wald?
Und, dann hole ich meine... Kanone raus.
Dann ist wieder gut, so eine riesen Maglite zu haben. Scheiß auf Hokus-Fokus. Ja. Ich meine, die tut nicht weh.
Wenigstens zum auf den Kopf hauen, ja?
Ja.
Überhaupt, gibt es nicht noch andere Tiere, die einem gefährlich werden können? Also ich weiß, dass eine Bekannte, eine uns beiden Bekannte und von uns beiden sehr verehrte Geocacherin hier in Schwerin immer das Glück hat, auf wilde Tiere zu treffen. Mhm. Das sind Wildschweine oder Anacondas. Anakondensate.
Ja.
Auf alle Fälle Tiere, die mir noch nie begegnet sind,
ja.
Die aber die von uns geschätzte und sehr verehrte Cacherin eigentlich regelmäßig hier auftut.
Also ich habe heute so eine Boa Constrictor im Supermarkt gehabt. Die haben mich auch ganz hinten angestellt.
Hilft ja nichts.
Aua. Ja.
Seit wir uns die Gags vorher aufschreiben, kommen die irgendwie nicht mehr.
Schön. Wir haben mit der Ausgabe 62b ja so ein bisschen B wie bisschen Probleme gehabt. Nee, gar nicht mit der Ausgabe, sondern vielmehr mit der SD-Karte. Und haben, Schwarmintelligenz sei Dank, das wiederherstellen können. Das heißt, du hast es wiederherstellen können. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, die wir bekommen haben. Von D-Buddy, von Martin, von Mönk, von Jerome Dux, von Snake77 per E-Mail sogar noch ein paar ganz exklusive Tipps gekriegt. Und
den letztlich Bolz auch.
Genau, habe ich ja gerade gesagt, Herr Bolz.
Ach so, Herr Bolz, ja.
Aber ist egal. Und es hat tatsächlich ein Tool geschafft, das wieder hinzubekommen. Und das ist das in den Kommentaren auch erwähnte Fotorec.
Ja,
klingt zwar nach Bildwiederherstellung, aber es war für die Zwecke offensichtlich hilfreich.
Nee, ist wirklich der Hammer. Also ich habe ja vorher auch ein anderes Tool ausprobiert, etwas intensiver, noch am gleichen Abend und auch noch relativ lange bis spät in die Nacht. Das hat alles überhaupt nichts gebracht. Da waren irgendwie einzelne Dateien zwar zu sehen, aber am Ende passierte da überhaupt nichts. Mhm. Dieses Tool arbeitet auf Konsolenebene, arbeitet mit allen Betriebssystemen, die mir so bisher untergekommen sind, zusammen. Arbeitet, naja, schnell. Auf Schnelligkeit kam es mir da ehrlich gesagt nicht an. Also arbeitet vernünftig. Und hinten dran kam eine Datei bei raus, die eins zu eins zu lesen war. Da war auch kein Problem. Das war wirklich fantastisch. Also war ich richtig begeistert. Habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Aber du wolltest mir ja noch entnötigen, wie das
alles gekommen ist. Woran lag es denn eigentlich?
Ja.
Das kann man mit einem Wort zusammenfassen.
Also es lag an einer großen Firma, die ganz traumhafte Computer baut. Mit traumhaften Betriebssystemen, die allerdings offensichtlich SD-Karten schrotten, wenn man bestimmte Handlungsanweisungen nicht erfüllt.
Das sind diese super multitasking-fähigen Betriebssysteme, die es nicht mal verkraften, wenn man eine SD-Karte raus und die andere reinschiebt.
Jedenfalls nicht, wenn die SD-Karten gleich groß sind und im selben Slot des Lesegeräts stecken. Na, nee, tatsächlich. Sind immer gleich groß. Nein, Sektoren.
Ja. Hardware. Das erinnert mich an was.
Nee, jedenfalls habe ich doch an meinem wunderbaren neuen heißgeliebten Mac habe ich mein Lesegerät dran gehabt. Da steckte eine Karte drin, die exakt so groß war wie die, mit der wir aufgenommen haben. Die habe ich rausgenommen, ohne sie vorher mit Apple E ordnungsgemäß beendet zu haben, die andere reingesteckt. Da ist natürlich Apple komplett durcheinander gekommen und hat gedacht, oh, die gleiche Karte nochmal, sieht aber ganz anders aus, schreibe ich mal was rauf. Und dann hat er da auch was raufgeschrieben und naja, das Ergebnis kennt ihr ja. Also insofern, davon kann ich nur warnen. Immer schön Apple E, Laufwerk rausschmeißen und danach, kannst du auch einen Papierkorb ziehen alternativ, ja. Und dann erst
neue Karten. Da war ich immer skeptisch, ob er nicht dann, wenn man auf den Papierkorb zieht, tatsächlich löscht oder nur auswirft.
Die ganze DVD und CD und alles löscht.
Ja.
Ist ein bisschen absurd, aber auch nicht absurder als Start beenden zu drücken. Also.
Jo, aber das sind ja so die Floskeln erst mal oben drüber, bis es ans Eingemachte geht. Wir hatten ja, die älteren Hörer erinnern sich, in der 62 so ein bisschen über ein offensichtliches oder spürbares oder für uns auch nur wahrgenommenes Tief gesprochen, also Herbstdepression, Jahresenddepression beim Geocachen. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut und mir mal rausgesucht, wie ist denn das Suchvolumen im Moment nach dem Begriff Geocaching? Wenn man sich das so über das Jahr verteilt anschaut, gab es vom Jahresbeginn so bis April, Mai ging es so bergauf, also ein ansteigendes Suchvolumen und seit...
Ganz kurz noch, was heißt Suchvolumen?
Suchvolumen bei Google, wie viele Leute suchen danach? Ach so, wie viele Suchanfragen gibt es mit dem Begriff Geocaching? Und seit November ist es tatsächlich auf dem absteigenden Ast, also da geht die Kurve nach unten. Wenn sie weiter so fällt, dann erreicht sie im Dezember höchstwahrscheinlich das Niveau vom Januar des Jahres. Ne, und da war schon relativ tief. Wenn man sich so anschaut, in welchen Regionen gesucht wird nach diesem Begriff, ist das Bremen, Niedersachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wobei Baden-Württemberg schon wieder ein bisschen weniger ist und wird dann immer weniger. Und Mecklenburg-Vorpommern taucht da gar nicht mehr auf. Also das Datenmaterial reicht nicht für eine Analyse für nur Mecklenburg-Vorpommern aus.
Ja, wir haben ja auch kaum Leute hier.
Ja, aber die Vermutung ist ja immer in Regionen, sag ich mal, wo Geocaching schon relativ verbreitet ist, also der Markt gesättigt, dass das Suchvolumen da nicht so hoch ist, weil die suchen nicht mehr nach dieser Begrifflichkeit, sondern nach anderen Dingen. Wobei in Entwicklungsländern, also Soli-Zuschlag, das Suchvolumen höher sein müsste. Aber ja, das scheint nicht so zu sein. Und wenn man sich das, wie gesagt, so anguckt mit Google Trends, ein sehr feines Tool für so eine Geschichten, dann sieht man, dass es so ein bisschen stagniert gerade.
Muss man sich da irgendwie anmelden? Oder
nö, gar nicht. Also google.de/trends, da kann man dann einfach einen Suchbegriff eingeben. Kann man auch mehrere miteinander vergleichen, die man dann einfach mit Komma voneinander trennt. Und dann kann man nach Geocaching und Skifahren zum Beispiel, und dann kriegt man einen Graph angezeigt, wo das Suchvolumen für Skifahren das wesentlich höher, nee, wesentlich gar nicht, aber das schon ein bisschen höher ist, als das für Geocaching so schön anzeigen lassen.
Kann man auch nach sich selbst suchen und gucken, wie, also wann man am meisten gefunden wurde?
So, warte.
Das ist ja interessant, sich selbst googeln ist ja mittlerweile schon vor jeder Bewerbung erstmal ganz toll wichtig, aber auch einfach so mal ganz interessant, ne?
Also sich selbst liegt so im Jahresdurchschnitt über Geocaching und jetzt gerade so ein bisschen drunter.
Ich podcaste mit ABBA, holt mich hier raus.
Nee, kann man tatsächlich mal machen. Also einfach sich selbst eingeben und dann sieht man mal, wie man da so... Ja, das ist echt nett. Guter Tipp nochmal.
Aua, verdammt.
Ja, nee, aber passt so ein bisschen zu unserer Vermutung oder auch zu unserem... zu unserer Aussage, dass es möglicherweise sowas wie Herbstdepressionen gibt, dass die Leute jetzt zu dieser Jahreszeit weniger zum Cachen kommen auch, weil natürlich auch die Weihnachtsvorbereitungen eine wichtige Rolle spielen. Allerdings gab es ja auch in den letzten Tagen ein paar neue Caches und da auch wieder ein paar Logs drauf. Also ein bisschen was tut sich ja doch. Also bei einem neuen Mikro in Schwerin sprudelten die Logs ja am ersten Tage gleich so ein bisschen.
Das ist auch kein Wunder, weil das ist ja der von fiesen Cache-Richtern, also dessen Vorgänger von fiesen Cache-Richtern hingerichtet wurde.
Ja, das sind die fiesen Cache-Richter und Cacher-Richter.
Ja, auf alle Fälle wird einem dann das Gelände der Fokker-Werke näher gebracht.
Ein sehr interessantes Gelände, ohne Zweifel.
Ohne Zweifel. Fokker wird vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein, ne? Flugzeugen zu tun. Mhm. Und insofern ist das Gelände auch geschichtsgeladen. Wird geringfügig bewacht,
ja.
Aber das stört ja den Mikro nicht, denn er liegt ja außerhalb der bewachten Zone.
Genau. Ja, und da gab es gleich am ersten Tag eine ganze Reihe von Logs und das heißt ja dann doch, dass noch ein paar Leute Zeit und Lust haben zu cachen gerade, ne? Und auch Cache zu legen. Also wir haben auch gerade in den Kommentaren gelesen, Pegasus37 hat ja nicht nur ein wunderschönes Rätsel nach Mecklenburg-Vorpommern importiert, sondern offensichtlich auch ein neues gerade sich ausgedacht, was dem Reviewer vorliegt und auf geneigte Freischaltung wartet. Ich bin gespannt.
Da handelt es sich
das erste Mal sehr fein.
Da handelt es sich nämlich um den Cache, von dem wir schon erzählt haben, den wir in harter Gemeinschaftsarbeit gelöst haben. Die geheime Bibliothek?
Die Bibliothek im Wald.
Die Bibliothek im Wald. Da haben wir ganz schön dran geknobelt, das war nicht ohne, war ein schönes Rätsel,
ja.
Aber sträflicherweise waren wir ja noch nicht da und haben noch nicht gelockt. Und da hat sich Pegasus gedacht, hier, Stinkefinger, wer so lange nicht lockt, dessen Arbeit verfällt,
ja.
Und es geht von vorne los. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass man so eine Bibliothek nicht so schnell von A nach B trägt und deswegen der Cache noch an Ort und Stelle ist.
Ja, den haben wir noch vor uns sozusagen. Ja, aber wie gesagt, so ein bisschen was passiert ja doch. Allerdings sind die Diskussionen im grünen Forum auch ein bisschen, ich will nicht sagen ruhiger geworden, das würde ja auch nicht stimmen, aber die Vielfalt der Themen wird so ein bisschen geringer.
Das mag daran liegen, dass Mönk ja jetzt alles schon in seinen Podcasts abdeckt.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Und sagen, die endgültigen Antworten gibt's auch.
Genau. Ja, aber wenn ich sonst mal den RSS-Feed vom Geoclub aufgemacht hatte, man dann immer irgendwie 120 neue Themen oder sonst irgendwie was und jetzt sind so mal so 40 mal 60, das sind aber schon sehr viel, also auch da ein bisschen weniger gerade. Aber so ist das halt.
Naja, man weiß es nicht genau, also vielleicht ist es ja auch ein genereller Trend. Also vielleicht ist Geocaching auch out.
Ja, meinst du?
Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich war,
glaube ich nicht. Also die haben alle ihre teuren oder wir haben alle unsere teuren Geräte zu liegen. Die wollen wir nicht verrosten lassen. Ich glaube, dass es bei vielen tatsächlich so ist, dass es im Herbst ja auch unangenehmer ist, irgendwie draußen unterwegs zu sein. Das ist ganz einfach schlechtes Wetter zum Teil. Ich weiß, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung, aber es ist tatsächlich so, dass man sich aufraffen muss bei so fiesem Niesel, wie das immer so schön heißt. Also sehr feinkörnig. Dann tatsächlich irgendwie durch den Wald zu stapfen oder so. Also ist mir im Moment auch nicht nach und ich weiß von einigen anderen auch, dass das nicht so die Motivation gerade ist.
Also das ist bei mir, wie gesagt, temporär. Ich will hier keinem irgendwie, will nicht sagen, hier, ich schmeiß das Handtuch oder so. Aber es gibt einen Fakt, an dem habe ich gemerkt, dass es bei mir relativ schlimm ist. Ivalo hat mich nämlich überholt und ich habe es A nicht bemerkt und mich B nicht drüber geärgert.
Wobei überholt, neu auf der Straße oder was?
Nein, in der Statistik natürlich. Da krepel ich ja immer noch bei meinen 373 rum, was ich ja mittlerweile selbst hier in der Stadt auf 400 wahrscheinlich problemlos erhöhen könnte, bei dem, was ich irgendwie versäumt habe in letzter Zeit. Und Herr Ivalo hat das bereits getan. Herr Ivalo hat nämlich mit Johnny Cash die eine oder andere Tour gemacht. Aha. Johnny Cash, auf dessen Namen nicht so neidisch bin. Sandmann aka Johnny Cash.
Ja.
Ja, schon überlegt.
Du kannst ja in Verhandlungen treten.
Will ich tauschen wollen.
Den Nick und seine Statistik abzukaufen.
Nee, ich glaube, da bin ich noch. Ich habe es ja nicht überprüft. Ich will jetzt hier keine Lügen in die Welt setzen. Ja.
Also wenn ich hier so meinen GSAK aufmache, dann sehe ich auch eine ganze Menge von.
Ich habe aus Versehen einen wunderbaren Lost Place aufgetan. Ein Lost Place vom aller Feinsten, der nur einen einzigen Nachteil hat. Er ist solide umzäunt.
Ja.
Und das Betreten ist wirklich nicht so richtig anzuraten, außer vielleicht man findet irgendwie eine ganz ruhige Minute. Denn bestimmte Aktivitäten finden da statt. Da scheint es also auf dem Lost Place ein Büro zu geben und auch eine kleinere Putenfarm.
Aha, ah ja.
Goldberg. Okay. Ja. Ne, wir reden von Goldberg, nahe der Nossentiner Schwinzer Heide.
Stadt der drei Lügen.
Stadt der drei Lügen, kein Gold, kein Berg, keine Stadt. Und dort war von 1956 bis 1989 das Panzerregiment Arthur Becker stationiert. Mein Vater hat da unter anderem gedient. Sind halt mit Panzern durch die Nossentiner Heide gerast. Heute ist es Naturschutzgebiet, damals ging das okay. alles. Und das Ding ist halt im Oktober 89 im Zuge der Wende aufgelöst worden und seitdem gammelt das vor sich hin. Und dann gibt es ja hier in Mecklenburg immer wieder so Heilsbringer, so kleine Jesusse, die irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, Jesi, die sagen, ich bringe euch das große Geld und ich schaffe die Arbeitslosigkeit ab. Ja. Und die Goldberger hatten davon schon ganz viele, weil nämlich dieses Militärgelände auch noch perfekt am Goldberger See liegt.
Ja.
So richtig mit wunderschönen...
Was war das letzte? So ein Disneyland, ne?
Genau, und das läuft immer noch.
Ja,
also
okay.
Da soll so ein Freizeitpark, Discoveryland heißt das, entstehen. Auf 45 Hektar. Mhm. Ne? Die größten Sachen dort sollen irgendwie die Bäume überragen. Und ein Dampfer soll auf dem Goldberger See dann kreisen. Wie gesagt, 45 Hektar, das Gelände 2000
Betten. Man muss es wissen, nur einen halben Meter tief ist.
Genau.
Extrem verschlampt.
2000 Betten soll das Hotel haben und eigentlich sollte da dieses Jahr Baubeginn sein.
Ja.
Nun ist ja aber die Finanzkrise dazwischen gekommen. Der ein oder andere Banker hat gesagt, ach Mann, ich kann auch billiger Urlaub haben als irgendwie 50 Millionen in Mecklenburg. Und deswegen ist das Ding bis jetzt noch nicht vorangekommen. Ich aber als in Goldberg nahezu Heimischer, kann den Goldberger nur die Daumen drücken. Denn wie mir ein Bauamtsleiter sagte, irgendwie auch die letzte Chance für diese Stadt.
Ja.
Nee, aber wer sich diesen Lost Place nochmal angucken will, wie gesagt, ich will keinen dazu anstiften. Man kann wunderbar aus einem Zaun lang gehen, eine Menge sehen, habe ich auch gemacht. Der sollte das jetzt noch nutzen, bevor da die großen Fahrgeschäfte auftauchen.
Also die nächsten 3 Jahre kann man noch getrost spazieren.
Wahrscheinlich. Je nach Verlauf der Bankenkrise.
Ja. Auch nicht schlecht. Ja, gerade da ist ja Militär sehr aktiv gewesen. Ne? Das ist ja auch so eine Ecke, wo auch in den Wäldern, glaube ich, noch relativ viele Überreste sind. Also da war ja die Nationale Volksarmee stationiert, da waren die sowjetischen Brüder stationiert und ich glaube, da ist noch eine Menge im Wald versteckt.
Erstaunlicherweise wird ein Klischee bestätigt und zwar wird doch immer davon geredet, dass wenn die Sowjetarmee abgezogen ist, die Hinterlassenschaften gruselig sind, so was Öl im Boden betrifft und also ein Kram. Witzigerweise ist es bei diesem Gelände, Panzerregiment, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Also die müssen irgendwie Auffangbehälter benutzt haben für ihr Panzeröl und ihren Sprit und so. Auf alle Fälle sind da mehrere Gutachten durchgejagt worden, weil es ja schon mehrere Heilsbringer gab, die dort niederkommen wollten. Und offenbar ist das Gelände, bis auf eine angegliederte Tongrube, die sie teuer für teuer Geld saniert haben, ziemlich sauber.
Ja. Jo, dann war da mal jemand blickig und hat sich doch ein bisschen um die Umwelt geschert.
Nee, Goldberg, wie gesagt, kann ich auch nur empfehlen, wenn man mal so gucken will, wie das in Mecklenburg so zugeht.
Genau.
Moment.
Wir haben Post gekriegt von Andi Olli aus Berlin. Herzlichen Dank dafür. Und zwar hat er uns hingewiesen auf ein neues Tool, GC CacheMate, neues Geocaching-Tool von Confitech. Und zwar ein kleines Tool für Pocket-PCs, für PNAs und das Smartphone. Wohl auf einer ganzen Menge Geräte lauffähig, kostet 7,99 €, relativ günstig. Wird so ein bisschen als Nachfolger von GPS-Mate bezeichnet. Wir haben es noch nicht testen können, weil die entsprechende Hardware dafür gerade mal fehlt. Gibt eine Testversion, die 10 Minuten lauffähig ist. Kann man
super.
drüber streiten, ob sowas gut ist, aber in der Bewertung von pocketnavigation.de heißt es, dieses Outdoor-Programm ist speziell auf die Bedürfnisse der Geocacher angepasst. Das heißt, für uns nächste Woche mal austesten. Ich habe es mir schon gedownloadet, die Testversion, ich muss es noch installieren, aber im Moment zickt mein Handy so ein bisschen. Und werde es mal ausprobieren, ob es tatsächlich das hält, was hier versprochen wird. Und wenn es nur als Verwaltungstool für meine GPX-Dateien ist, nämlich genau das kann es dann auch. Link gibt es im Beitrag, kann man sich mal angucken, sicherlich auch mal ausprobieren. Die Voraussetzungen für das Handy sind nicht allzu hoch, jedenfalls alles, was ja im Moment, sag ich mal, State of the Art ist, wird sowieso abgedeckt. Es braucht keine Laufzeitumgebung, das fand ich auch ganz gut, ne? Dieses EWE beispielsweise, was da sonst immer läuft, und keine anderen zusätzlichen Tools. Also auf jeden Fall eine Geschichte, die für 7,99 erstmal wert ist, sich anzuschauen. Das werden wir auch tun. Vielen Dank nochmal an die Olli für den Tipp.
Wo wir gerade bei Handys sind und Software dafür. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, heute,
ja,
also sprich morgen, heute Morgen, uns ein bisschen näher mit dem iPhone und dem Caching zu beschäftigen. Dummerweise hat derjenige mitbekommen, wie gierig ich auf iPhones reagiere und hat traut sich jetzt nicht mehr in meine Wohnung, weil er Angst hat, dass er die ganz sicher ohne iPhone verlässt. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir einfach unseren Podcast ganz kurzfristig von Mittwoch auf Dienstag verschieben mussten und deswegen unser lieber Studiogast nicht hier sein kann. Aber
genau.
Wir haben eine ganz freundliche Mail bekommen zu dem Thema. Sekunde.
Von
und
Cash
zwar
Go
von
Go.
Genau. Von Cashagogo, also von Guido mit wirklichem Namen. Und der hat uns die Otterbox nahegebracht.
Ja.
Nun wird natürlich, es wird wahrscheinlich kein wirklicher iPhone-Besitzer um sein iPhone noch irgendwas dulden, weil er ja nun genau diese Hyper-Gesten-Dingens-Bummen so toll findet. Aber wenn man dann mit im Wald ist, ist ja vielleicht doch besser, wenn man irgendwie einen kleinen Schutz rundherum hat. Und die Otterbox sieht da wirklich sehr solide aus.
Ja.
Wir verlinken sie natürlich. Überhaupt www.otterbox.com. Otter tatsächlich wie der Fischotter. Nicht schlecht. Bietet da offensichtlich eine ganze Menge verschiedene Täschchen, sag ich mal. Also ja. Hard Cases.
Kannst du dich erinnern an das Event, auf das wir nicht näher eingehen? Da hatte, glaube ich, GR hatte doch auch eine Box um seinen PDA drumherum.
Na, der hatte ja so ein Ding am Gürtel, wo ich gedacht habe, damit kommt man eigentlich durch keine Tür. Ne? Das war ja, also sein Gürtel war ja, da wäre bei mir die Hose schon lange in den Kniekehlen gewesen. Aber ich habe auch nicht so eine Hüfte wahrscheinlich.
Das ist eine Frage des Gürtels, glaube
genau.
ich. Das ist alles eine Frage des Gürtels.
Ja, man tackert das einfach an den Hüften fest.
Ja, genau.
Wenn man einen guten Chirurgen als Freund hat, ist das kein Problem.
Nee, aber das Thema iPhone ist natürlich nicht vergessen, sondern wird selbstverständlich nachgeholt. Mit den Infos von Guido dann auch nochmal und wir werden uns dem iPhone nochmal ausführlich widmen.
Ja, da haben wir schon mal einen Teaser gebracht, ne, und prompt klappt er nicht. Wir werden uns wieder des Teaserns enthalten in nächster Zeit.
Genau.
Wo wir aber gerade bei sowas sind, ne? Solche Taschen haben ja ganz oft einen ähnlichen, wenn sogar gleichen Öpsel hinten dran, der dazu dient, diese Dinger an Rucksack, Gürtel etc. festzumachen. Wer ein Garmin besitzt, aber auch ein Allen, wird das kennen. Ne, schraubt man einfach hinten rein, ist dann so ein Öpsel und dann gibt es dafür, wie gesagt, Gürtelhalter. Garmin liefert sowas ja auch mit in Plastik, das ist ein bisschen doof, gibt es aber auch in Leder.
Da gibt es auch so eine Clips, die man an einen Rucksack ranmachen kann, wo man das Teil dann halt so in Schulterhöhe hat.
Genau, unser erstes Wunschzettelgeschenk von Debody damals waren diese wunderbaren Karabinerhaken, wo auch so ein Ding dran ist fürs Garmin. Sehr, sehr praktisch und sehr, sehr schön. Und Krusell, eine schwedische Firma, die sich offensichtlich etwas tiefergehend mit solchen Sachen beschäftigt, hat eine ganze Serie von Pröll in der Richtung. Und zwar erstaunlich preisgünstig.
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie für meinen Scheibenhalter, für mein Auto, unter 10 Euro bezahlt.
Ja.
Das ist wirklich erstaunlich. Und habe dafür ein ziemlich solides Produkt bekommen.
Okay.
Also, Man stelle sich vor, der normale Scheibenkleber, ne, so ein Saugdingens hier. Und dann ist am anderen Ende halt einfach bloß so eine Lasche, wo du dann eben alles, was so ein Öpsel hinten dran hat, reinhängen kannst. Am Anfang habe ich gedacht, blöd, kann man nur reinhängen. Stimmt aber nicht, mit ein bisschen Druck kann man es auch reinklicken. Und dann halten die Dinger ziemlich gut. Witzig ist auch, wenn du Kurve fährst, legt sich das Ding mit in die Kurve. Dann dreht sich also dein Handy oder dein Navigationsgerät ganz lustig. Hält bombenfest und auch diese Schwanenhalshaltung, die da dran ist, hält ziemlich gut. Einziger Nachteil, einmal eingeklickt, braucht es vom Nutzer etwas Fantasie, um es wieder auszuklicken. Denn es gibt keinen angebrachten Hebel, der einfach macht, dass sich diese
Verhaltung
löst. Ich tippe darauf, dass die das nicht geliefert haben. Mhm. Aber weil ich jetzt auch, weißt du, für unter 10 Euro nicht so pingelig bin, habe ich gesagt, mein Gott, irgendwie, es geht.
Ja.
Also, wenn man jetzt so Waldwege fährt, es hoppelt ein bisschen, dann muss man es einklinken. Ansonsten reicht es völlig, wenn man es bloß so draufhängt, sein Handy oder sein GPS. Mhm. Wunderbar. Habe ich nur eben gemerkt, und da weiß ich nicht, ob ich da jetzt der Einzige bin, beim Garmin, gerade beim 60er, wird doch immer so sehr die Ablesbarkeit des Displays gelobt.
Ja.
Ohne Licht.
Ja.
Kann das sein, dass das im Auto voll für den Arsch ist?
Hast du deine Hülle noch drumherum?
Nee.
Okay.
Also im Auto kann ich es quasi ohne Licht nicht benutzen.
Aha. Okay.
Weil natürlich, es hängt jetzt weg, ist ja Dach. Ne? Ich habe ja kein Cabrio und ich habe auch kein Schiebedach. Mhm. Sondern es ist. Nee, es ist schon relativ dicht dran durch dieses Schwanenhalsding. So dicht wie der Rückspiegel ungefähr. Mhm. Aber ich sehe nichts. Also ist. Ja. Ne?
Mhm. Wollen wir mit einem anderen Gerät ausprobieren? Also
ja.
Ich fand das E-Track immer von der Ablesbarkeit sehr schön, muss ich sagen.
Na, und ich hoffe ja, dass es für klassische Straßennavis auch so ein Grusel-Dingens gibt. So dass ich mein Straßennavi, das ich mir demnächst zulegen werde, auch damit betreiben kann. Apropos,
da würde ich. Holen?
Genau, das ist jetzt wieder meine große Frage an die Schwarmintelligenz.
Nöli.
Ja, es, ne, natürlich, es reizt irgendwie, markentreu zu bleiben und beim Garmin zu bleiben. Ich habe auch mit TomTom gute Erfahrungen gemacht, war ja auf meinem PDA eine ganze Zeit lang. Mhm. Ja, im Moment weiß ich nicht so genau. Ich will eigentlich nicht mehr als 200 Euro ausgeben. Mhm. Sollte solide sein.
Groß.
Ja, da weiß ich nicht. Ist auch so Navigon und so. Werden ja öfter mal auf diesem navigationprofessionell.de
ja.
vorgestellt. Aber ich traue dem auch nicht so recht. Weil die kriegen die Dinger ja auch immer zum Test. Naja, richtig unabhängig scheinen mir die auch nicht zu sein.
Ja.
Und jetzt natürlich meine Frage nach da draußen. Navigationsgeräte fürs Auto unter 200 Euro. POI-fähig natürlich. Muss nicht für draußen Geocaching-Einsatz, das tut nicht Not. Ob es diese Verkehrsdingens da haben muss, ist das wichtig?
TMC,
du hast das, ne?
Dann halt immer mit Aufpreis, ne?
Hast du, ne, bei dir?
Ja, ja.
Und ist das was Gutes? Muss man das haben?
Also ich finde es sehr praktisch. Also klar, kommt immer darauf an, wo man unterwegs ist. Aber wenn du halt auf Langstrecke unterwegs bist und dann siehst irgendwie A7 kurz in der Hannover ist dicht oder sowas und hast noch Chance, eine Umleitung dir zu suchen, ohne die viel Befahrene dann zu nutzen, finde ich das schon sehr praktisch. Aber wenn man halt über Land unterwegs ist, also auf Bundesstraßen, dann bringt das fast gar nichts, habe ich hier festgestellt. Das macht relativ wenig Sinn. Aber ansonsten hier diese ganzen TomTom One, die sind ja halt 125 Euro hier bei Amazon. Das ist schon irgendwie was Anständiges, finde ich. Also ich finde, ich habe ja dieses, was ist denn das?
Das ist das Flaggschiff von TomTom, oder?
Oder wie das heißt. Das ist schon sehr nett, aber hat halt auch Funktionen, die man nicht unbedingt braucht. Also ich habe ganz bewusst nach ein paar Sachen geguckt, die ich haben wollte und deswegen. Aber mit so einem TomTom kannst du nichts verkehrt machen, weil das ist, bin ich der Meinung. Hm. Vielleicht gibt es ja andere Erfahrungen da draußen. Ich weiß nicht, was das Nüvi tatsächlich kostet. Da bin ich jetzt mal gerade überfragt. Aber ich guck mal für dich.
Ah, das ist ja so großartig. Aber du bist doch gar nicht die Schwarmintelligenz.
Ja, Nüvi. Ach, um die 100 Euro hier, die kleinen.
Das geht. Und die reichen?
Nüvi 255T für 160 Euro, 255WT für 199. Ja, was heißt, die reichen? Was willst du machen? Du willst von A nach B fahren, oder nicht?
Ja, logisch, klar.
Ja, und dafür reicht, glaube ich, so ziemlich jedes Gerät. Es kommt dann ja auf die Feinheiten an. Vom ADAC war doch mal ein Test von
dem. Was muss man denn unbedingt haben, zum Beispiel? Was sind so die Dinge, auf die man nicht verzichten sollte?
Na, du solltest relativ leicht zu Updates kommen. Also das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ne, dass du halt Kartenupdates relativ leicht kriegen kannst. TomTom bietet ja, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, auch diese Map-Share-Funktion. Das heißt, dass du mit anderen Nutzern das austauschen kannst. Kriegst du auch so POIs, irgendwelche Blitzer oder sowas. Das ist immer ganz niedlich. Kriegst dann halt auch Kartenkorrekturen von anderen Nutzern. Also ich, wenn jetzt irgendwo eine Straße gesperrt ist oder die haben die Umleitung, die Einbahnstraße umgedreht oder sowas. Das kriegst du dann halt automatisch quasi auf dein Gerätchen. Ansonsten eine relativ schnelle Routenplanung, dass er natürlich viele Straßen, möglichst alle kennt, ist immer ganz wichtig. Und Ja, dass er bei der Routenplanung relativ flexibel ist. Gut, wie gesagt, wenn du von Schwerin nach Lübs fahren willst, hast du nicht so viele Möglichkeiten, ne? Aber wenn du halt längere Strecken hast oder sowas, dann ist es schon ganz nett, wenn du dann auch tatsächlich die kürzeste kriegst, wenn du die kürzeste forderst oder die schnellste.
Wie ist es mit Stromversorgung? Ich habe jetzt ja bei mir schon ein Kabel drin für mein Handy zum Beispiel.
Wenn das dieses Mini-USB ist, dann geht das bei mir auch am TomTom. Also ich habe halt ein Ladegerät, was ich dann halt am TomTom mal habe und mal am Handy habe, weil das beides der gleiche Stecker ist. Das passt dann auch am 60er beispielsweise wieder ran. Also das war für mich halt ganz wichtig. Also ist dieses kleine...
Ne, was ja gut, aber das 60er lädt ja nicht über Mini-USB, oder?
Nee, aber es hat ja eine Erhaltungs-Dingskirchen.
Stimmt.
Also du kannst es ja ohne Akkus betreiben.
Richtig.
Dann, ne? Oder ohne Batterien betreiben. Das ist sicherlich ganz sinnvoll, weil die Zigarettenanzünderdosen sind ja rar gesät in
allerdings,
diesen Fahrzeugen.
Allerdings.
Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Stück im Auto verteilt. Das geht dann schon.
Ja, aber an unmöglichen Orten.
Also nee, geht. Also ich habe vorne 2 und an der Rückbank eine und dann hinten im Kofferraum nochmal 2, also 5, ja.
Also ich habe vorne am Aschenbecher logischerweise eine, ja. Dann habe ich so Sitz, ne, wo mein rechter Arm drauf liegt, ja. Und da so hinten, also für die Rücksitze eigentlich gemacht,
ja, genau.
Noch so ein Ding, wo aber schon wieder doof ist, so ein Kabel dann, ne, ja. Nach vorne zu führen, und wenn das Kind einsteigt, bricht es das ab und so, ist ja auch nicht schön. Und im Kofferraum für meine natürlich immer parate Kühlbox,
ja.
Habe ich jedenfalls auch noch so
ein Damit Ding. Das Ohnerwachs geschmeidig bleibt.
Ja. Wobei Ohnerwachs eigentlich bei einer Temperatur von 22 Grad besonders gut wirkt.
Genau. Ja, vielleicht hat ja jemand Erfahrung da draußen mit anderen Navigationsgeräten fürs Auto und kann da mal einen Tipp geben.
Und da liegt ja wirklich, also da steckt ja wirklich der Teufel im Detail.
Ja.
Ne? Also ich traue mich zum Beispiel bei Navigationsgeräten nicht so richtig, wir hatten es bei Kameras letztes Mal, ne? Nicht so richtig beim Discounter zu kaufen, weil ich immer denke, da ist irgendein Nachteil, der mich nachher fürchterlich nervt.
Ja.
Der klein ist im Vergleich zu dem, was das Ding wirklich kann für den Preis, aber der dann doch nervt.
Was ich immer bei meinem übrigens sehr, sehr angenehm finde, ist, das hat eine Fernbedienung.
Habe ich also, gesehen bei dir, also weil das ist ja auch so weit
nicht,
weg.
Nicht nach vorne, ne? Der Rücken ist eh schon lediert, dann immer nach vorne und auf dem Ding dann rumdrücken, sondern kannst wirklich entspannt dich zurücklehnen und mit der Fernbedienung das Ding dann bedienen. Das finde ich ganz nett.
Aber ich vermute, Fernbedienung ist Premium. Also das ist schon nicht mehr...
Ja, das ist halt Bluetooth.
In dem billig.
Du kannst ja auch also dein Handy mit dem Teil reden lassen. Also der liest dir auch SMS-Nachrichten vor oder du telefonierst halt. Das nutzt das als Freisprecheinrichtung oder sowas. Geht
auch
ja toll. Alles.
Aber finde ich auch super.
Ne, zahlst halt für jeden Pups und immer extra.
Ach, ist das kompliziert.
Ja. Ach, vielleicht ja gar nicht. Vielleicht gibt es ja den einen Kommentar, in dem steht, das ist das Gerät deiner Wahl, weil... Kann ja sein.
Hoffen wir drauf. Also bis jetzt hat das bei unseren lieben Hörern noch immer geklappt.
Schmeichelt.
Apropos, gibt es da eine Tendenz? Werden das eigentlich weniger oder mehr Hörer oder sind ja konsolidiert? Einfach nur so auf...
Also so, oh Gott, jetzt überfällt es mich hier so...
Nein, nur so mal geschätzt, ich will jetzt keine
also genauen... Also vom Traffic her hat der letzte Monat nochmal wieder erwarten, ganz schön angezogen zum Monatsende.
Echt?
Und wir liegen dann auf dem Niveau vom Oktober in etwa. Das heißt, stabil eigentlich über das ganze Jahr bei im Durchschnitt, jetzt muss ich hier mal rechnen, beim Durchschnitt, also jetzt die letzten 11 Monate, durchschnittlich 300 Geek pro Monat.
Mhm.
Ja, das kommt hin.
Das solide.
Ja, das kann man so sagen. Ja, also Anzahl der Hörer lässt sich natürlich daraus immer schlecht ablesen oder bemessen, aber nette Suchbegriffe gibt es momentan.
Echt? Ja. Das ist ja meine Freude,
Suchbegriff. Der Dosenfisch-Bildergeschichte war ein Suchbegriff, fand ich sehr nett. Dann Dell Laptop SIM-Karte, fand ich auch sehr schön. Ein Suchbegriff war, sie ist weg.
Da ist man bei Geocache halt immer richtig, oder? Ich erinnere an diese Molter-Karikatur, wo die Generäle am Sandkasten stehen und sagen, das Gelände hier, wir verstecken da einfach einen Cache und jagen ein paar Geocacher drüber und die werden das für uns erkunden.
Ja. Das stimmt. Das, was haben wir noch?
Also schlecht nacherzählt übrigens. Der Witz ist wahrscheinlich
besser. Ja. Garmin Oregon-Test, Bunker kaufen. Bunker kaufen ist übrigens diese Geschichte mit dem Bunker in Rostock gewesen, der da zur Versteigerung stand.
Ja.
Tolle Luder in Strapsen. Wie man da zu uns kommt, ist mir noch nicht so ganz klar.
War das nicht irgendwie mit dem Sandmann? Mit dem?
Nee, das war ja irgendwas mit der Oma, ne?
Genau, und da ist doch dann irgendwann das Ganze abgedriftet zu nicht der schwule Sandmann, da wäre ich eingeschritten. Obwohl, der wäre ja nicht eingeschritten, aber der, Heiße Sandmann? Der scharfe Sandmann.
Der scharfe Sandmann, ja, genau. Kluge Rechenaufgaben, auch dazu
gab es. Ist man auch bei Geocaching richtig? Hm?
Ja. Seriennummer GSAK wird es bei uns nie geben, weil das Programm ist es wert, gekauft zu werden.
Absolut.
Was gab es noch? Heuhaufen-Podcast, auch danach landet man bei uns.
Und findet dann hoffentlich gleich den Weg zu Mazzotti.
Genau, zum echten Ra. Was hatten wir noch? Geocaching YouTube, da sucht man höchstwahrscheinlich Debudi. Aber man landet auch bei uns, wenn man Cyberman 54 sucht.
Mhm. Mhm. Von dem ich übrigens schon ganz lange nichts gehört habe. Schade, ja, ja. Eigentlich, übrigens.
Oma in Strapse. Auch das ist ein Suchbegriff, der zu uns führte. Ja, und dann viele Sachen natürlich, die mit unseren Beiträgen tatsächlich was zu tun hatten. Betonschiff, Wismar, Where I Go, Nachtcache-Ideen, Nokia 6110, Geocaching-Software. Nokia 6110?
Gibt's das noch?
Das gibt's noch. Das ist ja das Handy, was du gebraucht für Wahnsinnspreise nur noch.
Das ist das, was ich brauche für meine Freisprecheinrichtung, die in meinem Auto vorinstalliert ist.
Ja. Mhm. Ja. Dosenabmantler.
Dosenabmantler.
Was man damit machen könnte, wüsste ich jetzt
Dose,
auch nicht.
Dose, die einen Mantel hat und das macht man ab. Den macht man ab.
Ja.
Seltsam.
Ja, was weiß ich auch nicht, was das tatsächlich ist.
Sehr befremdlich übrigens.
Ja, das stimmt.
Geocacher Adventskalender finde ich ja auch ein spannendes Thema.
Ja.
Hast du einen bekommen?
Nee.
Nee, bei mir ist die Familie auch irgendwie auf... Nö. Ja, wir haben einfach keine Zeit für sowas. Nee. Also, aber würde sich ja eigentlich anbieten, ne? So eine Menge Filmdosen mit irgendwie Magnet drin oder einem Logbuch oder ne, so lauter so Pröll, was man so braucht. Und beim Thema Logbuch könnte man eigentlich gleich einsteigen, oder?
Mach doch.
Was denkst du? Soll ich einsteigen?
Mach mal. Mhm.
Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Aber wir haben ein quasi Geschenk bekommen. Nämlich ein Mini-Logbuch, ganz klassisch, so wie die Mini-Logbücher, die wir immer gern verteilen, die wir auch mal in Masse gekauft haben. Die kommen von, und jetzt sag du es bitte, nicht, dass ich was Falsches sage.
Adventure Caching von Michael.
Genau, von Adventure Caching kommen die, sind natürlich auch immer selbst herzustellen, aber wer sich die Arbeit nicht machen will und lieber ein professionelles, wunderschönes Produkt haben will, kann einfach bei Adventure Caching die Dinger bestellen. Und da haben wir jedenfalls so eine Tüte voll zugeschickt gekriegt mit unserem Header-Motiv drauf, mhm, und einem kleinen Hinweis Dosenfischer Edition.
Genau.
Und diese Dinger werden demnächst in Serie gehen. Also in Kleinserie natürlich, aber in Serie. Und zwar ist das so gedacht, also der Michael hat sich das so gedacht von Adventure Caching, dass er die Dinger zu dem Preis verkauft, zu dem er auch seine normalen Mini-Log-Bücher verkauft und uns dann freie Hand lässt, sozusagen so einen Solidaritätszuschlag drauf zu hauen. Und hat uns da so Vorschläge gemacht. Wir haben das jetzt mit ihm noch nicht besprochen, aber er wird uns nicht böse sein, wenn wir es hier im Podcast erwähnen. Den würden wir jetzt mal bei 20 Cent ansetzen, sodass also so ein Mini-Logbuch inklusive Dosenfischer-Solidaritätsbeitrag für 65 Cent bei Adventure Caching zu haben ist. Mhm. Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Und was da bei Cashzone demnächst kommt, das dürfen wir noch nicht sagen, ne?
Da warten wir noch.
Da warten wir noch.
Bis es da ist.
Aber da machen wir euch neugierig. Weil
schon mal ein Cliffhanger.
Da haben wir nämlich Sachen gesehen, also faulst du ab.
Ja, sehr schön. Um mal auf mein Lieblingsthema Coins zu kommen, es gibt neue Fische.
Was?
Ja, und zwar...
Fische? Ist das nicht unser Patent?
Und zwar gibt es ähnlich kleine Fische wie die Dosenfischerfische, und zwar rote Heringe. Sehr kleine, süße, schnucklige Fischleinchen, die bei mygeocoin.de jetzt out now sozusagen sind. Steht zwar noch Vorschau drüber, 27.11. sollen sie erscheinen, aber heute ist ja schon Dienstag, der 2.12.
Ach nee.
Und die kleinen roten Heringe müssen
eigentlich
theoretisch schon out now sein. Die sehen ganz süß aus, passen höchstwahrscheinlich auch in Filmdosen und ich glaube ein bisschen Glück sogar in Nanos.
Don't follow the red herring?
Ja.
Heißt Hering auf Englisch wirklich Herring?
Das weiß ich nicht.
Aber so wie Asphalt, Asphalt? Oder?
Kindergarten. Ja, jedenfalls, die sind ganz niedlich auch.
Die sind aber echt schnuckelig. Also mich erinnern sie extrem an diese Trollheringe, ne? Ja, die man einem Troll rüberreicht.
Daher kommen sie ja auch. Also die kommen ja auch genau daher.
Ah ja.
Das ja deswegen ja auch.
Stimmt, das ist richtig, das Motiv ist ja auch.
Oh, die könnte man schön im grünen Forum verteilen.
Ein bisschen teuer auf die Dauer.
Ja.
Was eine schöne Idee.
Ja, sehr schöne Idee.
Sepp und Bertha und Sabine S. haben das zusammen entwickelt.
Ja.
Sehr ein roten Hering.
Dingelchen.
Auch sehr, also was Marketing und Ideen betrifft, ne, ist sie ja echt weit vorne, unsere liebe Claudia.
Ja, das stimmt.
Und dann hat sie hier jetzt noch diese Armbänder. Ist ja auch abgefahren.
Discover Me Armband.
Ja gut, Discover Me, da habe ich ja eine Weste von. Das brauche ich ja nicht. Aber, aber dass es sowas jetzt gibt hier so mit...
Ja. Du warst lange nicht mehr auf der Seite, ne? Das gibt es nämlich schon seit einiger Zeit.
Aber echt? Egal. Ja, ich war lange nicht mehr.
Yep. Ja, aber wie gesagt, die roten Heringe, die müssten dann auch wahrscheinlich just in diesem Moment bestellbar sein. Jedenfalls sehen gut aus und demnächst in ihrem Küchenstudio.
Aber wahrscheinlich sind die Dinger ja auch wieder alle wie nix.
Das denke ich auch, ja.
Sofern.
Das ist zu befürchten. Wir waren vorhin bei Lost Places, da haben wir noch so was Nettes gefunden. Und zwar Do's und Don'ts. Für Lost Places bei den Hawks. The Hawks Geocaching gibt es mal so ein bisschen das 1x1 der Lost Places sozusagen. Das heißt, was sollte man unterlassen, was sollte man vermeiden, was sollte man vermeiden, ne? Auf dem Lost Place, auf einem verlassenen Platz. Und eine relativ lange Liste mittlerweile. Auch zusammengetragen bzw. weiter diskutiert im Geo-Club. Da sind schon, sag ich mal, zwar schon die Basics drauf, aber genau an den Sachen scheint es ja hin und wieder mal zu scheitern. Ne? Also so die Sachen, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft über die Dinge. Ne? Wo komme ich hier zur Not raus? Ich erinnere mich da an Limestone, wo wir plötzlich in einem Raum standen und die Tür zufiel.
Ja, und wir nicht so richtig die Idee
hatten. Und nicht mehr rauskamen. Auch kein Handy da drinnen ging.
Ja. Wir Gott sei Dank zweigeteilt waren im Team, also genau, ein Teil des Teams noch draußen war.
Ja.
Und ich erinnere mich an dieses Gebrüll, nicht zumachen!
Ja. Und die Rennschnecke leicht panisch wurde. Ja, also das sind so die Sachen, die sollte man sich halt vor dem Betreten des Geländes genau überlegen. Klar, es geht immer mal wieder unter, aber dadurch ist es nochmal ganz nett zusammengetragen. Auch der rechtliche Aspekt ist ja nochmal ein bisschen aufgezeigt worden. Und ja, dass es halt Hausfriedensbruch sein kann, wenn man sich dort in oder auf fremdem Besitztum bewegt und dabei ertappt wird, das ist sicherlich auch klar.
Allerdings, wenn ich recht informiert bin und richtig aufgepasst habe bei den letzten Diskussionen zu dem Thema, dann ist es ja ein Anzeigedelikt, ne?
Yep.
Also es ist nicht etwas, was die Polizei aus Jux und Dallerei sowieso verfolgt, sondern da muss man schon angezeigt werden. Wenn das allerdings der Fall ist, hat man ein bisschen die Arschkarte.
Ja, allerdings. Ja, wie gesagt, bei den Hawks gibt es dazu mehr zu lesen.
Und du kriegst den Artikel auch aufgerufen, ja?
Ich habe ihn aufgerufen bekommen.
Okay, dann dürfte das an meinem großartigen Computer liegen, dass das nicht so richtig funktioniert.
Was kann der überhaupt? Okay.
Toll aussehen. Leicht sein, immer dabei sein.
Ja.
Aufmachen und sofort da sein. Zum Beispiel. Bluetooth-Verbindungen ohne jedes Murren sofort aufmachen.
Ja. Du solltest dich nur noch per Bluetooth mit deinem Gerät hier verbinden.
Sich ganz wunderbar mit dem Handy verstehen.
Aha.
Ohne große Konfigurationskacke. Ja. Einfach nur sagen, das ist jetzt mein Modem und online gehen. Das sind so Dinge, die schätze ich schon sehr.
Wir hatten uns im letzten Podcast, war es glaube ich erst, über die Lebensdauer von Dosen mal so ein bisschen unterhalten. Also wie lange halten eigentlich so Dosen, beziehungsweise ob wir damit Erfahrung haben. Bei Tafari auf dem österreichischen Geocaching Reviewer Blog ist das Thema von einer anderen Seite mal beleuchtet worden. Und zwar aus Sicht der Richtlinien von geocaching.com. Da geht es um die Dauer, die ein Cache ganz sicher liegen muss, damit er den Regeln entspricht. Das sind ja diese drei Monate. Das wird ja als Zeitspanne angegeben. Das heißt, wenn ein Cache von vornherein oder wenn von vornherein klar ist, dass der Cache nicht diese drei Monate übersteht, weil es halt da, was ich gerade ein Event kurz nach dem Legen, dann also Stichwort Buga beispielsweise, du legst jetzt hier einen Cache und in zwei Monaten ist das alles abgezäunt. hast natürlich nicht nur die Arschkarte, sondern der Cache wäre dann auch nicht regelkonform. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig immer zu prüfen für einen Reviewer. Das heißt, bestimmt bei den Reviewern, ganz bestimmt im Zweifel für den Leger. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die man sich auch mal bewusst machen muss, wenn man einen Cache legt, dass er halt diese mindestens 3 Monate dort auch aushält.
Ja. Also und selbst 3 Monate sind ja, das gebe ich dann auch gern sozusagen an meine eigenen Caches weiter, eigentlich keine schöne lange Zeit. Also eigentlich möchte man ja schon einen Cache haben, der von 2001 bis heute schadlos ja. im Wald liegt. Das wäre schon großartig.
Ja. Außer es gibt da jemanden, der dann halt den Cache mehrmals entfernt und dafür tote Vögel dahin legt.
Ja, ja.
Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, beim Thema Coins übrigens war mir noch was eingefallen, beziehungsweise aufgefallen, beziehungsweise gar nicht mal mir, sondern dem Stups, glaube ich, war es. Genau. Der hat nämlich auf eBay eine Auktion gefunden zur Compass Rose 2005. Die ist jetzt für sage und schreibe 107,25 Euro über den Ladentisch gegangen. Das heißt, auch in Zeiten der Finanzkrise, das sind Geocoins eine sichere Geldanlage. Das sollte eigentlich mein Teaser werden für die roten Heringe. Egal, also sage und schreibe, wie gesagt, $135,50.
Vergesst Gold, kauft Coins.
Genau, Wahnsinn, Wahnsinn. Unaktiviert, Special und hast du nicht gesehen, mit eigenem Icon und tralala und dann für so viel Geld.
The Pet hat uns eine sehr schöne Mail geschrieben, vielen Dank dafür, nach Bremen, in der er uns auf einen unserer Coins aufmerksam macht, also unserer Fischchen, der nach China gereist ist.
Uiuiui.
Jetzt fragt man sich, was macht der in China? Der Arme, da essen die doch rohen Fisch. Mein Gott. Aber abgefahren ist das schon. Da ist wirklich, also da hat es einer geschafft bis nach China. Ich kann dummerweise den Link so einfach nicht aufrufen. Ich muss das mal irgendwie hier mit Umweg machen, weil nämlich der Link in meinem E-Mail-Programm umgebrochen ist. Mhm. Aber das ersetze ich ja, also, mache ich ja gleich heil und dann sage ich auch nochmal, um welchen es sich handelt. Und zwar ist es der von Rabazzo. Mhm. Ist das abgefahren? Big Bridge in Xinghaigong Yuan, China, 7925,5 Kilometer weg. Ist das irre?
Ja.
Und zwar direkte Mang weg vom Messecache 2 in Niedersachsen nach China.
Das ist schon irre, ne?
Absolut durchgeknallt.
Mhm. Ja, die sind weit gekommen.
Ist nur die Frage, ob jetzt da Endstation ist, ne?
Ja, meiner liegt ja auch schon seit geraumer Zeit in einem berühmten Kindercache hier in der Nähe. Wurde auch schon mal discovered.
Aber die werden im Moment überhaupt wenig angegangen, ne?
Ja. Naja, es ist halt, wie gesagt, bei dem Wetter magst du nicht deine Kinder in den Wald jagen. Also,
ja, und lange spielen im Wald, man spielt ja und so. Das ist,
ja,
das ist unschön.
Das
unschön,
ist im Moment unschön. Nicht so richtig das Mittel der Wahl.
Aber wir müssen definitiv für den Frühling uns da mal eine Cache-Kontrolle.
Ja, nein, ich war ja noch nicht mal Zeug hier nachstopfen, du weißt schon, Station 1 und so.
Ehrlich?
Ja, ja. Debudi hat uns gemailt, der hat eine neue Handynummer und zwar die...
Jetzt wurde er kurzzeitig rot, glaube ich, und hat gedacht, dieser Armleuchter.
Ja, aber wir haben ganz viele Mails bekommen und zwar zu unserem Fotowettbewerb. Das sind wirklich eine ganze Latte richtig cooler Fotos, die uns da schon erreicht haben.
Da wollen wir aber gleich, bevor wir die loben, ja, wollen wir noch schnell sagen, dass die allerwichtigste Mail zum Thema gekommen ist von dem Optikermeister Brinkmann aus Grabo, unserem großartigen Postmeister.
Ja.
Genau, jetzt hat wieder die PR-Kasse geklingelt. Und zwar hat unser großartiger Postmeister uns mitgeteilt, dass wir den Wettbewerb früher als geplant beenden müssen. Nämlich die Adressdaten der Gewinner müssen bis spätestens Freitag, 19. Dezember 10 Uhr bei ihm sein.
Yep.
Ansonsten ist nichts mit vor Weihnachten.
Yep.
Sprich, wir werden mal das ein bisschen vorverlegen, die Auswertung, und werden hundertprozentig am Mittwoch vorher,
ja,
ne, also Freitag 19., das 18., 17., am 17. bei unserem Podcast, werden wir den Fotowettbewerb auflösen.
Das heißt in 2 Wochen.
Genau. Solange habt ihr noch Zeit, uns wunderschöne Bilder zu schicken oder in unseren Flickr-Account zu packen. Da vielleicht auch noch der kleine Hinweis, dass es relativ schwer ist, aus 60, 70, 80 Bildern, die uns zum Teil zugeschickt werden, von einer Person, dann das rauszusuchen, was derjenige vielleicht als Schönstes gemeint haben könnte. Mhm. Insofern, diese Vorsortierung würde ich gern bei euch lassen. Das wäre schön, wenn ihr das einfach macht und uns dann, ich sag mal so, 3 Bilder pro Person, pro Kescher Nick irgendwie zuschickt. Das wäre total schön. Am 17. geht es dann um die Wurst in Form einer Coin.
Genau, und wir werden die Vorauswahl treffen. Das heißt, wir werden, wir 3 Leute, werden jeweils 3 Fotos auswählen. Das heißt, insgesamt 9.
Wir haben uns nicht vermehrt, sondern da ist einfach unser lieber Fotograf Marco Radloff mit dabei.
Der wenigstens bei uns in der letzten Sendung, Ahnung davon hat.
Genau, der in der letzten Sendung zu Gast war. Wir 3 werden eine Vorauswahl treffen.
Das sind dann 9 Fotos in Summe. Und aus diesen Fotos, aus diesen 9 Fotos, wählt ihr dann im Blog per Klick eure Favoriten aus. Und wer da die Nase vorn hat, darf sich dann über die Coin freuen. Dadurch, dass wir jetzt schon absehbar sehr viele Fotos bekommen haben und weiterhin hoffentlich bekommen werden, werden wir da nochmal nachbessern. Das heißt, es wird neben der Coin noch weitere Sachen geben. Was genau, das erzählen wir ein andermal.
Ja, wollen wir noch mal einmal teasern, wenigstens auf einen Preis?
Es gibt noch erste Exemplare der Dosenfischer Edition der Mikrolog-Bücher.
Aha. Es gibt die ADAC-Software, die wir vor einiger Zeit vorgestellt haben. Das sind immerhin ganzer Sack voll DVDs mit halbwegs exakten Karten, die man auch ganz gut brauchen kann.
Ja.
Die sicherlich jetzt für viele... Aber mit Routentipps und Fotos und so und naja, so ne ganz lustige Software-Teilchen, wofür man sonst auch 80 Euro bezahlen müsste.
Genau.
Das gibt's noch. So. Der Teaser, wir wollten ja nicht alles sagen, ne?
Ja, genau. Wir wollen ja noch nicht alles sagen. Genau.
So, und dank unseres Postmeisters sollte das auch alles irgendwie...
Also nochmal zur Erklärung, warum der 19., das hat einfach mit den Laufzeiten bei der Post zu tun. Also das ist nicht irgendwie, dass er keinen Bock hat mehr, dann was zu machen, sondern...
Und zwar natürlich nicht bei der Post, sondern bei dem Mitbewerber.
Genau, bei seinem Paketshop. Und zwar gibt es in diesem Jahr offensichtlich 60 Testpaketshops, bei denen man noch später Pakete abliefern kann, die trotzdem einen garantierten Zustand bis Weihnachten haben. Aber das gilt halt nicht überall. Und zu diesen ausgewählten Paketshops gehört leider nicht der favorisierte Shop in Grabow. Dort müssen halt die Sachen am 19. Dezember um 10 Uhr den Ladentisch verlassen, damit sie garantiert bis Weihnachten da sind.
Ja, das heißt, wir werden am Mittwoch auswählen, am Donnerstag das ganze Zeug nach Grabow schaffen und dann sollte eigentlich alles noch unterm Gabentisch landen.
Das hoffen wir sehr.
Aber wir gehen ja davon aus, dass ihr uns nicht wegen der Gewinnspiele hört, sondern einfach aus ganz persönlichen Gründen.
Genau.
Meinetwegen nämlich.
Aua. Der Carsten hat in seinem Blogversuch, wie das immer so schön heißt oder immer noch heißt,
finde ich. Kann er langsam mal umbenennen.
Genau,
oder?
Genau.
Das ist ein Blog.
Das ist ein Blog. Das ist kein Blogversuch mehr. Schon lange nicht mehr. Offensichtlich eine Serie begonnen. Teil 1 heute: Geocaching-Log-Gesetze. Ich lese mal vor. Geschrei und Beleidigungen verhalten sich proportional zur Richtigkeit eines SBA-Logs.
Sprich?
Geil. Passt wie die Faust aus Gretchen.
Also, je mehr Geschrei und Gedöns es um ein SBA gibt, desto angebrachter war es, SBA zu loggen. Stimmt's? Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, ja.
Ich habe es ja nicht so begriffen, wie proportional habe ich es ja nicht so. Mathe, weißt
okay,
du?
Okay, okay. Nee, aber Carsten, das trifft den Punkt. Ich bin gespannt, wie die Serie weitergeht. Also sehr knackiges Sprüchlein. Den mag ich.
D-Buddy hat sich noch bei uns beschwert, weil wir bildzeitungsmäßig seine Mail an uns mit einem Themenvorschlag verkürzt haben. Und zwar haben wir da ja total dreist gesagt, Open Caching out of business, sozusagen. Wir haben also einfach ganz verkürzt gesagt, Projekt Open Caching gescheitert. Das hat D-Buddy natürlich so nicht gemeint.
Ja.
Hat uns auch eine sehr viel differenziertere Mail geschrieben. Nur im letzten Gespräch bot es sich einfach an, es so zu einem Gag zu machen. Es ging dabei vor allem darum, dass D-Buddy im Prinzip bemängelt hat, dass es so Gammel-Caches, blöde Caches und gar nicht vorhandene Caches auf Open Caching einfach gibt, weil es halt keine Reviewer gibt, die nicht adäquat in angemessener Zeit gelöscht werden.
Genau. Da gab es ja auch schon, nachdem wir vor etwas längerer Zeit mal darüber berichtet haben, gab es ja Aktivitäten, da wurden ja Caches auf Open Caching auch entfernt, die auch dort nicht den Regeln entsprachen.
Hat uns ja dann auch ins Amt, ins Justizamt
richtig,
erhoben.
Richtig, richtig.
Ne? Wir sind ja jetzt auch
plötzlich Justiziare.
Ja, also Richter sozusagen.
Richter. Robenrichter. Richterlich. Ja, aber so ist das halt. Nee, aber das ist natürlich klar ein Problem, wenn du eben diese Regeln aufbrechen willst, dass du dann ja zwangsläufig missbraucht wirst, da, wo die Leute halt, also neben, sag ich mal, Cash, die ansonsten schon Regeln entsprechen, aber halt in Regionen sind, wo es eigentlich nicht so gut ist, dass dort dann halt allerlei Müll auch abgeladen wird. Also, was weiß ich, irgendwelche virtuellen Caches oder komische Caches oder KK, komische Caches.
Ja. Also die Frage ist natürlich, die dann auch bei Depolis Mail bei mir hängen blieb, wenn jemand das bemerkt, ne, und bei bestimmten haben ja Leute das auch gelockt und auch gesagt, das hier geht eigentlich nicht, dann kann man doch eigentlich auch der Pets-Funktion, also wenn man wirklich richtig überzeugt ist, dass es richtiger Müll ist, dass es also nicht nur ein Cache ist, der mir nicht gefällt, sondern das ist einfach definitiv Müll, da ist nichts, da ist eine Pappkarton oder so, habe ich jetzt schon gelesen in dem Blog, ne, dass jemand schon mal einen Pappkarton in der Plastiktüte gefunden hat, kann man ja irgendwie dann auch tatsächlich mal anzeigen und kann sagen, verpasst dem Ding mal so ein rotes Ausrufezeichen, so ein Finger weg Ausrufezeichen.
Ja, das ist halt, also das ist noch nicht so richtig selbstregulierend, ne, auf opencaching.de. Also
weil die Leute ungern petzen und weil natürlich auch Petzen zu komischen Folgen führt, oder?
Ja, wie man gerade lesen kann. In der Tat.
Da können obwohl ja Menschen extrem nachtragend sein.
Ja, über Wochen und Monate.
Jahre.
Nee, aber gerade das, was halt so andere Communities ausmacht, dass es sich selbst reguliert, ne? Dass es halt Leute gibt, die ein Auge drauf haben und so weiter und so fort, das scheint noch nicht so ausgeprägt zu sein auf opencaching.de. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Das lässt sich auch schwer nachvollziehen immer. Aber wenn es an dem wäre, dass es halt sich von alleine irgendwie von innen heraus reguliert, dann wäre es, glaube ich, auch die Alternative. Ne? Dann, also viele Cache-Listing, also was ich, Webcam-Caches beispielsweise, kannst du ja auf geocaching.com vergessen, die dort einzustellen. Klar gibt es immer Leute, die versuchen das dann als Mystery oder sonst irgendwie was, aber ich finde die nach wie vor gut, muss ich mal sagen. Und dann gibt man sie zu Open Caching und die, finde ich, haben auch nach wie vor eine Berechtigung und das ist dann auch okay, aber ja, es gibt halt niemanden, der dann irgendwie sich quasi verantwortlich fühlt und dann auch mal, wenn er ein Cache-Listing liest und sagt, nee, das geht hier absolut nicht, weil das ist jetzt hier, da musst du auf dem Friedhof irgendwie Grabsteine umdrehen oder sowas. Der dann sagt, geht nicht. Und dann, ja klar, petzen ist halt immer doof, aber der dann halt auch sagt, nee.
Na, lesen genügt halt nicht, aber wenn man ihn gemacht hat und definitiv der Meinung ist, das ist hier keine Geschmacksfrage mehr, sondern das ist objektivierbarer Mist, dann sollte man das vielleicht tun.
Ja, das stimmt.
Der Pegasus meldet sich hier sozusagen quasi live in den Kommentaren.
Aha.
Also wir dürfen auf alle Fälle erst als gefunden loggen, wenn wir in der Bibliothek unsere Bücher abgegeben haben. Na, das ist doch selbstverständlich.
Ja, also den neuen. Seine neuen Mystery dürfen wir erst loggen, wenn wir in der Bibliothek waren.
Ach, das ist heißt, gar nicht.
Das ist für uns ein Mystery mit Log-Bedingung.
Okay.
Für einen anderen Mystery.
Eieieiei.
Oha.
Wir werden ja echt noch gefordert, Mensch.
Ja, das stimmt.
Wird Zeit, dass die Weihnachtszeit kommt und wir ein bisschen frei haben.
Ja.
Haben wir eigentlich ein bisschen frei? Ich weiß es
nicht. Weiß ich gar nicht. Apropos Weihnachtszeit. Garmin beglückt uns pünktlich zu Weihnachten mit einer limitierten Team Edition vom Garmin Edge 705. Das ist dieses kleine Dingens, was man als GPS-Radcomputer in der Regel nutzt. Und zwar deswegen eine Limited Edition, weil man hier so ein bisschen an das Rad-Team Garmin Slipstream anknüpfen will. Das heißt, es kommt auch so ein bisschen in Bronze-Blau-Metallic daher. Ist halt optisch anders, technisch aber genau das Gleiche. Das Team Edition ist zum Preis von 469 Euro im Fachhandel erhältlich. Oh. Das heißt, nicht ganz billig.
Und echt gerne Radfahren.
Ja, aber für die Leute, die genau sowas brauchen und nutzen, sicherlich die Team Edition, immerhin limitiert auf 200 Stück, liebe Numismatiker.
Kann man am Ende
eine
sagen.
Eine Limited Edition, leider nicht trackbar. Ja.
Eigentlich nicht. Diese Nasen, die wissen doch, dass die Geocache auch trackbar stehen.
Ja. Theoretisch sollten sie halt überall, naja. Oder Groundspeak macht das so, dass man mit der Geräte-ID das Ding tracken kann. Das wäre auch noch lustig.
Kann man gleich Nutzerdaten sammeln.
Genau.
Bewegungsprofile erstellen.
Auch wenn heute Dienstag ist, haben wir einmal Grüße. Und zwar schon per Mail bekommen. Von D1K74. Von Ike.
Schön von ihm zu hören. Weil er nämlich offen sagt, er ist einer von denen, der eigentlich nicht schreibt. Der mit Bloggen nichts zu tun hat. Mit dem Internet nur, soweit er das braucht. Und ja, der sich endlich mal gemerkt hat, was er uns sagen wollte, weil er nämlich unseren Podcast nicht vom Computer hört und somit nicht gleich kommentieren kann. Und auch nicht so richtig Ahnung hat, wo man das jetzt hinschreiben soll.
Ja.
Die Grüße. Aber
es weil kommt wir per Mail und es kommt an.
Genau, in diesem Fall schaffen wir es sogar und haben daran gedacht, sie vorzulesen. Fängst du an?
Richtig. Ike möchte als erstes seinen Cash-Partner Oliver Brunovens grüßen. Mit ihm macht sogar ein DNF Spaß. Ich hoffe, das kommt selten vor, auch wenn ich ihn mal auf Garagenhöfe lotse. Wahrscheinlich ein Insider.
Dann Schatz Claudia. Schätze zu grüßen ist immer gut, auch gerade für den Familienfrieden. Also der Schatz Claudia soll gegrüßt werden, der offenbar dazu vorwiegend missbraucht wird, auf Bäume und auf Schaufelräder klettern zu müssen. Ja, ja,
ja. Der Kletterer in der Familie, die Kletterin.
Man braucht es ja auch.
Genau. Ja, und er grüßt alle anderen Geocacher, mit denen er schon durch den Wald ziehen durfte. Unter anderem das Team Funky Nibble.
Cooler Name.
Ja. Max Vater.
Jasper Jack, sag ich mal.
Nilos und alle, die er jetzt vergessen hat. Bis bald im Wald.
Ja. Sehr hübsch. Mhm. D1K74. Wahrscheinlich ein Funker.
Das ist fast anzunehmen, ja.
Nee, vielen Dank. Vielen Dank auch an Thomas, mit dem wir immer noch ein Date offen haben.
Yep.
Thomas aus Wiesbaden,
yep.
Der uns ein sehr schönes Foto geschickt hat. An Michael, wie gesagt, von Adventure Caching sowieso, mit dem wir nicht in adäquater Zeit antworten. Diesmal vielleicht, aber die erste Mail-Sache war ein bisschen schwierig. Danke selbstverständlich an den Buddy. Danke an
Special K.
Special K auch für die freundliche Mail, an The Pet natürlich.
Cash a Go Go.
Den
Booty für die Handynummer, die da lautet.
Stups natürlich.
Ja.
Der auch freundlicherweise geschrieben hat.
Live Kit.
Also ihr merkt, wir sind mittlerweile von echt einer Menge Leute abhängig.
Ja, in der Tat. Viele Grüße auch an Arne von den Ardos.
Selbstverständlich. Vicky hat auch geschrieben und ein schönes Foto geschickt.
Oh ja, stimmt. Ja.
Damit haben wir auch die Stunde rum.
Eieiei.
Ja.
Ich habe ja immer, das kommt bei mir immer echt überraschend,
das muss genau.
Man mal erklären. Das Display von unserem kleinen Zoom H2 ist mir abgewandt. Das heißt, der Master of Disaster guckt immer auf die Uhrzeit. Der weiß immer ganz genau, wo wir stehen, ich nicht. Und deswegen plappere ich immer drauf los. Sehe dann mir gegenüber so hektische, von oben nach unten sich bewegende Hände, was immer heißen soll, Schluss jetzt, wir sind schon über der Zeit. Aber das mal zur Erklärung, warum ich dann immer mit einem erstaunten O reagiere. Ja. Das heißt, wir sind schon bei der Stunde.
Aber da wir heute weder B noch C Nummer nachschieben,
genau.
B nicht, weil ja keine Grüße sind, ne? Die Leute sind ja nicht vorbereitet darauf, dass wir heute vor dem Mikrofon sitzen, C Nummer nicht, weil wir thematisch tatsächlich heute mal erschöpft sind, ne? Was ja vor allem daran liegt, dass unser Gast nicht konnte, weil er könnte ja morgen und morgen können wir nicht. Sind wir bei den Wölfen, also ich jedenfalls. Und deswegen sagen wir bei einer Stunde 03:05 noch nicht ganz tschüss, dann aber will noch was sagen.
Ganz genau. Ich will noch Grüße nach Nordfriesland schicken zu Alex Schweigert und wir drücken hier die Daumen.
Definitiv.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.